Wer abends durch das Dorf Sichar in Samaria geht, trifft kaum einen Menschen. Die Straßen sind wie leer gefegt. Die Familie sitzen am Ende des Tages zu Hause zu Tisch. Man hört sie durch die offenen Fenster, wie sie erzählen, was am Tag gewesen ist. Es wird miteinander gelacht. Es wird auch manchmal miteinander gestritten. Es ist einfach Familienzeit. Bei Susanna am Tisch ist es still. Sie sitzt Ruben, ihrem Lebensgefährten, gegenüber. Aber sie reden kaum. Sie haben sich nur noch wenig zu sagen. Wer morgens nach Sichar kommt, erkennt das Dorf vom Abend kaum wieder. Reges Treiben herrscht auf den Straßen. Dabei sind die Rollen ganz klar aufgeteilt. Die Männer verlassen das Dorf und gehen auf die Äcker zur Arbeit. Die Frauen versammeln sich, um miteinander zu Jakobs Brunnen zu gehen. Gut, dass sie diese Wasserstelle haben, die, so sagt man, Jakob, ihr Erzvater, ihnen hinterlassen hat. Am kühlen Morgen und zusammen mit den anderen ist der Weg zum Brunnen auch mit Wasserkrug auf dem Kopf gut zu machen. Der Gang ist ein kleiner Event, man trifft sich, Neuigkeiten werden ausgetauscht, Social Networking. Susanna geht seit einiger Zeit nicht mehr mit, sie vermeidet das. Hannah, eine der anderen Frauen, hat Susannas Männer schon 2-3 Mal zum Thema gemacht. Ruben ist nicht Susannas erster Mann. Sie war schon verheiratet, 5-mal sogar. Aber jeder ihrer Männer hat sich irgendwann von ihr getrennt. Großes Glück verspricht sie sich nicht mehr von einer Beziehung. Sie hat erfahren, dass sie das nicht erwarten kann. Wenn ein Mann ihr ein Dach über dem Kopf gibt und etwas zu essen, das muss ihr dann schon reichen. Das weiß Ruben. Er gibt ihr genau das und nicht mehr. Er ist auch nicht bereit, sie zu heiraten. Das verletzt Susanna und es schmerzt sie, wenn daran gerührt wird. Darum geht sie nicht mehr mit Hannah und den anderen Frauen zum Brunnen. Sie achtet darauf, dass sie etwas anderes zu tun hat, wenn die Frauen aufbrechen. Ich kann heute nicht mit, ich muss noch dies oder das tun. Das hat sie einige Male gerufen, inzwischen braucht sie das nicht mehr. Die anderen wissen es. Susanna geht mittags zum Brunnen. Es ist heiß. Sie hat keine Ablenkung, aber sie ist für sich. Und eigentlich genießt sie die Ruhe auf dem Weg. Heute ist ein Mann da, als sie beim Brunnen ankommt. Er macht einen netten Eindruck. Er begegnet ihr mit Respekt. Das hätte ja auch anders sein können. Er bittet, dass sie ihm Wasser schöpft. Es entspinnt sich ein Gespräch. Sie reden darüber, dass er, ein Jude, sie, eine Samaritanerin, doch eigentlich nicht um einen Gefallen bitten sollte. Und er sagt, dass er ihr Wasser des Lebens geben könnte und das, obwohl er nicht einmal ein Gefäß zum Schöpfen da hat. Wasser, Leben, Frische, Erfüllung. Er berührt in Susanna eine Sehnsucht. Erfülltes Leben, davon hätte sie gerne etwas. Sie kommen über religiöse Themen ins Gespräch. Er ist theologisch gebildet, aber sie auch. Religion interessiert sie. In dem gleichen Maß, in dem ihre Scheu gegenüber anderen Menschen gewachsen ist, ist auch ihr Interesse an Religion gewachsen. Sie hofft, dass sie wenigstens von Gott etwas zu erwarten hat. Sie sprechen also über Religion und über das Leben. Er weiß sogar von ihren Männern, aber er verletzt sie damit nicht. Sie sprechen über lebendiges Wasser und über die Sehnsucht. Und während sie miteinander reden, spürt Susanna, dass ihre Suche für einen Moment ans Ziel gekommen ist. Dann muss sie wieder zurück ins Dorf. Sie hat noch anderes zu tun. Als sie ins Dorf kommt, da ist etwas anders. Nicht im Dorf, da ist alles wie immer, aber in ihr. Susanna geht zu den Leuten hin. Sie will ihnen erzählen, was sie erlebt hat. Die anderen sollen von diesem Mann am Brunnen wissen. Könnte das vielleicht der Messias sein, fragt sie. Die Scheu, die Susanna vor den anderen im Dorf hatte, die hat im Moment gerade keine Bedeutung mehr. Das merken auch die anderen. Sie hören Susanna aufmerksam zu und sie kehren mit ihr zusammen zum Brunnen zurück. Sie wollen diesen Menschen kennenlernen. Wer kann das sein, dass nur eine Begegnung mit ihm Susanna so verändert hat? Während die Frau in das Dorf zurückkehrt und mit den anderen Leuten im Dorf spricht, bleibt der Mann am Brunnen zurück. Es ist Jesus. Er ist zurückgeblieben, als seine Jünger gegangen sind, um im Dorf etwas zu essen zu kaufen. Jetzt kommen die Jünger zurück und sie wundern sich, dass Jesus gar keinen Hunger hat. Es entspinnt sich ein kleines, eigenartiges Gespräch. Und dieses Gespräch, das möchte ich euch gerne vorlesen. Es steht in Johannes 4, ab Vers 31. Währenddessen baten ihn seine Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Sieh, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Jesus und seine Jünger reden aneinander vorbei. Hat Jesus jetzt etwas gegessen oder nicht? Ich möchte Jesus am liebsten schütteln. Mach es doch bitte nicht so kompliziert. Red doch mal in klaren Worten. Red verständlich. Wie sollen deine Jünger dich verstehen, wenn du in Rätseln sprichst und das nicht mal deutlich machst? Und dann möchte ich die Jünger schütteln. Warum begreift ihr es denn nicht? Jesus spricht in Bildern. Nein, er hat nicht wirklich etwas gegessen. Er ist eher so seelisch satt geworden. Der Evangelist Johannes macht sich ein Spiel daraus. Er erzählt gerne so. Als er sein Evangelium geschrieben hat, da kannte er schon das Evangelium des Markus. Und aus dem Markus-Evangelium wusste er, Jesus hat gerne mal in Bildern gesprochen. Und Johannes treibt das auf die Spitze. Immer wieder gibt es solche Dialoge, in denen Jesus in Bildern spricht. Und die Jünger verstehen ihn nicht. Sie nehmen das, was er sagt, wörtlich. Wenn wir uns als Lesende auf diesen eigenartigen Stil einlassen, dann können wir spüren, das hat etwas Geheimnisvolles. Das ist nicht gleich zugänglich. Um das, was Jesus in den Bildern ausdrückt, da legt sich ein Zauber. Und es schickt die Gedanken auf Reisen. Jesus braucht keine leibliche Speise, denn ihm ist es Nahrung genug, dass er mit dieser Frau spricht und dass er erlebt, wie die Frau im Gespräch neuen Mut fasst. Das ist ihm Nahrung genug. Ich spiele gerne Strategiespiele. Am liebsten spiele ich so Strategiespiele, die sich gleich über mehrere Stunden ziehen. Und ich kann mich an einmal erinnern, da habe ich mich mit meinen Freunden zum Spielen verabredet, einen ganzen Tag lang. Wir haben gesagt, wenn wir dann Hunger bekommen, dann können wir den Grill anmachen, dann grillen wir etwas und danach kann es weitergehen. Und wir haben an diesem Tag das Grillen vergessen. Jesus macht es Freude, dass die Frau aus Sychar hier heil wird. Ach, wisst ihr, meine Freunde, so ein Gespräch mit einem Menschen und der Mensch erfährt in diesem Gespräch Befreiung. Darüber kann ich glatt das Essen vergessen. Das ist Jesus Nahrung. Mehr braucht er gerade gar nicht. Das erfüllt sein Leben. Natürlich geht es hier um mehr als nur um ein Spiel, über das man Zeit und Essen vergisst. Jesus lüftet für einen Moment das Geheimnis um seine Person. Er ist nicht nur ein Mensch, der auf Essen angewiesen ist, er ist auch Gottes Sohn. Er ist von Gott gesandt, um Menschen zu erlösen. Und das allein macht ihn schon satt genug. Ich kann nicht nur über Spiele das Essen vergessen. Ich kenne das auch, was Jesus beschreibt, dass ich eine Aufgabe habe, dass ich in der Gemeinde mitarbeiten kann, das ist mir auch Nahrung. Das kenne ich schon, seit ich Teenie oder Jugendlicher bin. Das füttert mich. Daraus gewinne ich Kraft. Das stärkt mich, das lässt mich wachsen. Nachdem Jesus davon redet, dass Gott ihn gesandt hat, kommt er darauf zu sprechen, dass seine Jünger auch einen Auftrag haben. Die Felder sind weiß zur Ernte, sagt er. Ich habe euch gesandt, um zu ernten. Und am Ende des Johannesevangeliums sagt Jesus ganz prägnant den Satz, den ich vorhin ja auch schon zur Begrüßung gesagt habe: So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, Vers 21. Als Johannes das schreibt, da hat er nicht nur die Jünger Jesu vor Augen. Er wendet sich an die Gemeinde. Man kann sagen, er wendet sich eigentlich auch an uns. Da gab es welche, die haben sich abmühen müssen. Die ersten Missionare, die durch Palästina zogen, durch Syrien, durch Kleinasien, weit darüber hinaus, um Menschen von Jesus zu erzählen und um Gemeinde zu gründen. Und jetzt, nachdem die sich abgemüht haben, sollen wir als Christen vor Ort Menschen von Christus erzählen. Wir sollen ihnen mit der Liebe begegnen, die wir von Jesus Christus kennengelernt haben. Jeder Christ ein Missionar. Das hat man so, glaube ich, in der Erweckungszeit gesagt. Das ist schon ein bisschen her. Ich kenne es aber tatsächlich auch noch aus meiner Jugendzeit, dass man das gesagt hat. Jeder Christ ein Missionar. Ich habe da die Schwiegermutter meines Bruders vor Augen. Die hatte immer in ihrer Tasche so 1, 2, 3 Neue Testamente. Und wenn sie dann zum Beispiel mit der Bahn gefahren ist, dann hat sie versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das Ziel des Gesprächs war immer, dass sie am Ende des Gesprächs ein Neues Testament weitergeben konnte. Viele haben gesagt, oh, das ist nicht so mein Ding, das ist mir befremdlich, das finde ich ganz eigenartig, das will ich nicht. Und dann sind Menschen zu dem Schluss gekommen, jeder Christ ein Missionar, so bin ich nicht, das ist nicht meins, das will ich auch so gar nicht, das setzt mich nur unter Druck, ich muss mich davon frei machen. Ich habe über diese Art der Mission geschmunzelt, wie sie die Schwiegermutter meines Bruders gemacht hat, aber inzwischen habe ich verstanden, es ist doch wirklich gut möglich, dass unter diesen vielen Menschen, die ein neues Testament von ihr bekommen haben, auch einige dabei waren, die eben doch mal drin geblättert haben, die genau danach gesucht haben und die beim Lesen des Neuen Testaments Mut und Hoffnung gefunden haben. Ich bin davon überzeugt, wenn wir dieses "Jeder Christ ein Missionar" hinter uns lassen, einfach weil uns so eine Art der Mission fremd ist, wenn wir das hinter uns lassen, dann verlieren wir wirklich einen großen und zentralen Teil des Evangeliums. Davon bin ich überzeugt. Das gehört dazu. Aber ein Missionar sein, das bedeutet natürlich nicht, dass wir alle mit Neuen Testamenten in der Tasche Zug fahren, damit wir Menschen das weitergeben können. Wenn wir uns von Christus senden lassen, dann kommt die ganze Vielfalt, in der wir als Menschen geschaffen sind, zur Geltung. Unser Profil, unsere Gaben, unsere Biografie, unsere Leidenschaften, das kommt alles zum Einsatz. Im Grunde geht es darum, Jesus hat ein Auge dafür, was Menschen brauchen. Und dann lässt er sich auf die Menschen ein. Das ist seine Mission, das ist ihm wichtig, das erfüllt ihn so sehr, das ist ihm Nahrung. Ich habe einen Teenager vor Augen, ein Mädchen aus der Gemeinde, in der ich zuerst Jugendpastor war in Aachen. Sie wirkte stark, manchmal auch etwas aggressiv, aber innerlich war sie verletzlich und sehr unsicher. In der Schule hatte sie mit einer schweren Prüfungsangst zu schaffen, deshalb hat sie nie einen Fuß auf den Boden gekriegt. Sie hat schon als Teenager angefangen, in der Jungschar mitzuarbeiten. Und das, was sie da als Kind in der Jungschar erlebt hat, das wollte sie jetzt anderen Kindern auch ermöglichen. Das war diesem Mädchen wirklich Nahrung. Daran ist sie gewachsen. Das hat sie stark gemacht. Sie hat in der Jungschar als Mitarbeiterin richtiggehend Selbstbewusstsein getankt. Und tatsächlich, ja, das Happy End, das hat sich nachher auch nach einigen Jahren auf ihre Schulnoten ausgewirkt. Diese Sicherheit, die sie da erfahren hat. Wir feiern miteinander Gottesdienst, weil wir hoffen, dass uns das stärkt. Die Predigt soll zur Nahrung werden. Und wir merken, dass das gemeinsame Singen uns Freude macht. Und die Begegnung vor und nach dem Gottesdienst, das stärkt uns, das ermutigt uns. In den Corona-Monaten machen wir uns Gedanken, wie wir möglichst vielen Menschen dieses Gottesdienst erleben, ermöglichen. Deshalb feiern wir hier auf dem Parkplatz Gottesdienst, auch wenn es mal ein bisschen frischer und windiger ist. Und wir nutzen das Internet. Wir wissen, das ist für Menschen Futter, das ist für Menschen ganz, ganz wichtig. Aber nicht nur das. Nicht nur, wenn wir Gottes Wort empfangen, werden wir gestärkt. Auch wenn wir etwas weitergeben, ist das Nahrung. Es macht Freude. Es lässt die Persönlichkeit reifen. Wie viele Menschen, die zum Beispiel als Jugendliche oder junge Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben, haben erlebt, dass sie daran gewachsen sind. Sie haben Soft Skills gelernt, die für den Beruf und für das weitere Leben so ungeheuer wichtig sind. Wenn wir uns von Christus senden lassen, dann prägt das unsere Persönlichkeit. Dieser Lebensstil mit offenen Augen für andere Menschen, das lässt uns wachsen. Das ist Futter. Sagt ihr nicht noch 4 Monate bis zur Ernte? Sieh, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Das ist schon wieder so ein rätselhaftes Bildwort, das Jesus hier sagt. Es ist wahrscheinlich Frühling, als Jesus hier am Brunnen sitzt mit seinen Jüngern. Die Jünger sehen das, was sie sehen. Das Getreide beginnt zu wachsen. Einige grüne Halme brechen aus der Erde hervor. Die Felder sind grünbraun. Und Jesus sagt, guck doch richtig hin. Die Getreidefelder sind weiß. Es ist Erntezeit. Das kommt jetzt etwas überraschend. Die Begegnung zwischen Jesus und der Frau ist auch überraschend. Jesus zieht durch Samaria. Als Jude zieht er eigentlich nur durch Samaria, wenn er unbedingt muss. Juden und Samariter sind miteinander verschwistert. Und wie das so unter Geschwistern manchmal ist, es gibt Streit und es gibt Eifersüchteleien. Man erwartet eigentlich nichts Gutes von so einer Begegnung zwischen Juden und Samaritern. Die Jünger werden wohl gestaunt haben. Auf einmal kommt eine Gruppe samaritischer Menschen aus dem Dorf Sichar, um festzustellen, ja, das ist der Messias. Ja, hättet ihr nicht gedacht, ne? Es ist gerade erst Frühling und die Felder sind schon weiß zur Ernte. In Samaria erkennen Menschen den Messias. Das passiert Missionaren. Das passiert Menschen, die sich von Jesus senden lassen. Das passiert Menschen, die mit offenen Augen für andere Menschen durch das Leben gehen. Sie werden überrascht. Wenn wir Menschen mit Jesu Liebe begegnen, dann kann Überraschendes passieren. Wer das ausprobiert, wird Überraschendes erleben. Amen.